Was am Ende zählt, unsere Predigtreihe, neigt sich auch schon langsam dem Ende entgegen. Wir haben noch einmal nach diesem. Ich möchte heute über das Thema Kompromisslosigkeit noch einmal sprechen, den zweiten Teil. Wenn ihr die Offenbarung gelesen habt, ist euch sicherlich aufgefallen, dass ein Hauptthema in der Offenbarung ist das Thema Kampf. Kampf so zwischen dem Guten und dem Bösen, Kampf zwischen Gott und Satan. Und überall taucht es auf, ja, Kampffeld, auch das Thema Krieg, so, das ist sehr, sehr präsent. Gerade so in dem zweiten Drittel der Offenbarung sehen wir diese Gegenüberstellung zwischen dem Göttlichen, zwischen Gott dem Vater, und auf der anderen Seite ist dann Satan, auch genannt dann der Drache, die Schlange. Dann ist Jesus der Sohn auf der einen Seite, das Lamm, das sein Blut vergossen hat für uns, für unsere Schuld. Und auf der anderen Seite ist der Antichristus, der auch auftreten wird. Derjenige, der Christus nachahmen wird. Es ist beschrieben, wie er auch eine tödliche Wunde erleiden wird und wie er auch wieder aus dem Tod herauskommt ins Leben. Und die Menschen staunen und sagen, hey, was ist das für ein Mensch? Das muss doch Gott sein. Wie er praktisch das Werk von Jesus nachäffen wird. Und dann der Heilige Geist auf der einen Seite und der sogenannte falsche Prophet auf der anderen Seite, so der Propagandaminister, der dafür Sorge tragen wird, dass der Antichristus angebetet wird und dass ihm alle Anbetung der Menschen zukommen wird und der auch mit Zeichen und Wundern auftreten wird. Und so haben wir diese Gegenüberstellung von dem Göttlichen und von dem Antigöttlichen sehr präsent in der Offenbarung, das Ganze als großer geistlicher Kampf. Und wenn man das so anschaut und betrachtet, dann ist ganz klar, das ist ein ungleicher Kampf, weil auf der einen Seite Gott der Schöpfer steht, der alles gemacht hat, von dem alles kommt, zu dem alles wieder hinfließen wird, und auf der anderen Seite ist Satan das Geschöpf. Und dann ist auch ganz klar, ja, wer wird denn gewinnen? Gott wird gewinnen. Es ist nicht so, dass da zwei auf gleicher Ebene kämpfen und da muss man mal gucken, ja, wer jetzt das Spiel gewinnt, sondern es ist klar, Gott gewinnt das Spiel. Gott gewinnt letztendlich diesen Kampf, diesen Krieg. Er ist unser Sieger. Gott wird siegen. Und in diesem Kampffeld, was die Offenbarung beschreibt, da sind die Menschen mittendrin. Da sind wir als Gläubige auch mittendrin und müssen gucken, ja, was geht denn da gerade ab und wo positionieren wir uns und wie leben wir in diesem Kampf? Und wie können wir in diesem Kampf siegen? Wie können wir siegreich sein? Wie können wir überwinden? Dieser Kampf, der ist nicht irgendwie erst in der Zukunft, ne, wo man sagen kann, ach komm, jetzt ist alles noch easy und dann irgendwann kommt dann dieser Kampf, sondern dieser Kampf durchzieht praktisch die ganze Geschichte. Schon von Anfang an lesen wir in der Bibel, Garten Eden, als der Sündenfall passierte, auch da war Kampf und da begann der Kampf. Durch die ganze Geschichte zieht sich das durch. Auch heute ist Kampf. Und ich habe so gedacht, wir haben oft so diese Tendenz, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir in diesem Kampffeld leben. Weiß nicht, wie es euch geht. Also vor 20 Jahren habe ich den Kriegsdienst verweigert. Damals musste man noch zum Wehrdienst. Ja, ihr Älteren, ihr wisst das noch. Und konnte man den Wehrdienst verweigern, dann war man Zivildienstleistender, Kriegsdienstverweigerer. Ja, muss man seine Gründe irgendwie benennen, warum man das nicht wollte, dass man sich da ausbilden wollte für den Ernstfall und so. Ich habe das dann gemacht. Und ich denke, manchmal haben wir so diese Haltung in uns, diese geistliche Haltung in Deutschland, hey, wir fühlen uns auch so wie Kriegsdienstverweigerer. Uns ist gar nicht bewusst, dass es diesen geistlichen Kampf gibt, sondern wir lassen alles irgendwie so geschehen und sind gar nicht so bereit zu kämpfen, weil vielleicht Kampf und Krieg und so, ne, von der ganzen Begrifflichkeit ist irgendwie negativ behaftet und wir wollen damit nichts zu tun haben, wobei das jetzt ja nur geistig gemeint ist und überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was gewesen ist. Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht, dass du dich in einem Kampf befindest? Dass du Teil in einem Kampf bist, dass Krieg da ist und dass du dich positionieren musst. Auf welcher Seite kämpfe ich denn im geistlichen Sinne? Ich glaube, es kann hilfreich sein, dass wir uns das bewusst machen, dass wir eine Kämpfermentalität immer wieder auch einnehmen. Manchmal helfen uns Bilder, ja, die uns da so ein bisschen heranführen. Stell dir vor, wenn jemand kommen würde und er würde ganz konkret dich bedrohen und das, was du hast, und deine Familie bedrohen und dein Haus irgendwie haben wollen und kämpferisch auftreten, da würde gleich so eine Aggression hochkommen, nein, das lasse ich nicht mit mir machen. Und da kämpfe ich dagegen und da muss man doch was dagegen tun, damit das nicht passiert. Und das passiert geistlich. Ja, da wo geistlich ein Kampf ist und wo da ein Feind ist, der uns irgendwie bedroht und der was mit uns machen möchte, der keine guten Pläne und Absichten hat. Und da ist es, glaube ich, angebracht, dass wir so eine Aggression innerlich entwickeln und sagen, nein, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich positioniere mich dagegen und ich bin bereit zu kämpfen, geistlich gesehen, gegen diesen Feind. Na, ihr Südamerikaner, ihr wisst, wovon ich spreche. Okay? Gut. Zurzeit läuft im Kino dieser Spielfilm über Winston Churchill. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber den Trailer gesehen. Aus der Geschichte Winston Churchill, der britische Premierminister, der England durch die Zeit des Zweiten Weltkrieges geführt hat. Und auch da hat er die Gefahr gesehen, jetzt weltlich gesehen, nicht geistlich gesehen, vor dem Nationalsozialismus und vor diesem auch antigöttlichen und menschenzerstörerischen. Und er hat sein Volk, die Briten, eingenordet durch seine Reden auf diesen Kampf. Und hat er eine wichtige Rede gehalten vor dem britischen Unterhaus, wo er dann gesagt hat, ja, es wird uns Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß kosten, diesen Kampf zu kämpfen, jetzt gegen die Nazis. Und es wird uns alles kosten, aber es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen für die Freiheit der Menschen, für die Demokratie und so weiter. Und da denke ich, wow, also diese Mentalität, die brauchen wir im geistlichen Sinne, dass wir aufstehen und sagen, jawohl, wir kämpfen einen guten Kampf und das Ziel ist sicher und wir wissen, was die Perspektive ist, aber wir müssen halt auch kämpfen. Wir können nicht Larifari leben und sagen, ach komm, wir leben einfach so dahin, sondern es geht um diesen Kampf, den wir kämpfen sollen und kämpfen müssen. In der Offenbarung, da taucht immer wieder dieses Wort und diese Begrifflichkeit auf, wer überwindet. Die Überwinder tauchen auf. Das heißt, die Überwinder sind diejenigen, die aus diesem Kampf siegreich hervorgehen. Menschen, die sich positioniert haben und die sich nicht einlullen lassen von diesem Antichristlichen, sondern die sagen, wir stehen auf Gottes Seite, koste es, was es wolle, wir sind bereit zu kämpfen und dann wird davon beschrieben, wer überwindet, der wird das und das bekommen von Gott. Und ich möchte mit uns ein paar Punkte anschauen heute Morgen, was diese Überwinder auszeichnet und was wir da mitnehmen können, wie wir selbst auch Überwinder sein können in diesem Kampffeld. Die erste Bibelstelle aus Offenbarung 16, Vers 15. Vergesst es nicht, spricht Jesus, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Glücklich, wer wach bleibt und seine Kleider anbehält, dann wird er, wenn ich komme, nicht nackt dastehen und sich nicht schämen müssen. Stell dir mal vor, wie wäre das, wenn du irgendwie eine Nachricht bekommst, vielleicht eine Postkarte oder einen Anruf oder eine WhatsApp-Nachricht oder was auch immer, von einem Einbrecher, der sich bei dir anmeldet und sagt, hallo, lieber sowieso, du hast so viele Sachen zu Hause, ich möchte mal gerne vorbeikommen, ich melde mich an für den 20. Juli, nachts um 3 Uhr komme ich zu dir. Einbrecher, ja? Sehr unwahrscheinlich, ne? Wäre auch ein bisschen dumm von einem Einbrecher, aber stell dir das mal vor, du bekommst diese Nachricht. Was wirst du machen? Wie wirst du reagieren? Wie wirst du mit dieser Nachricht umgehen? Was wird das bei dir auslösen? Erstmal stutzen, ja, ist das echt? So, wenn du es dann als echt anerkennst und das wirklich zu Herzen nimmst, dann glaube ich, wird das so sein, dass du in der Nacht vom 20. Juli, da wirst du nicht einfach so schlafen zu Hause in dem Denken, ach, ist doch ganz egal, wird schon nichts passieren, sondern du wirst wach sein und wahrscheinlich wirst du nicht alleine wach sein, sondern wenn du einen großen Bruder hast, dann hast du ihn auch angerufen, ne? Oder wenn du, ne, die Polizei kann man auch anrufen und dann dazu bitten und dann wacht man gemeinsam und wartet auf diesen Einbrecher, der sich für 3 Uhr angemeldet hat. Und wenn er dann irgendwas macht da am Schloss oder an der Scheibe, dann steht man parat und dann hat man den Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wachsam. Nicht schlafen. So könnte man sich das vorstellen. Anderes Beispiel, ein bisschen positiver. Stell dir vor, ein hoher Besuch kündigt sich bei dir zu Hause an. Unser Bundespräsident Steinmeier kommt ja aus Detmold ursprünglich, ne? Ist ja gar nicht weit weg. Stell dir mal vor, der will seine Verwandtschaft besuchen, die ganze Lipper Verwandtschaft, und der denkt dann, hey, ich könnte ja auch mal bei dir vorbeifahren. Ja, ist gar nicht so weit weg, Bielefeld, Ostwestfalen-Lippe, er kennt seine Leute und er kündigt sich an bei dir. Der hohe Besuch kündigt sich an, aber der gute Mann, der ist ja so ausgebucht, der kann das nicht immer so genau sagen, wann er jetzt so eine Nische hat, wo er kommen könnte. Das heißt, er sagt dann so zu dir, ich komme in nächster Zeit mal bei dir vorbei, um dich zu besuchen. Jetzt hast du ja auch ein Problem, ne? Du weißt nicht genau, ja wann, und er sagt das dann auch nicht, er weiß es nicht, aber in nächster Zeit kommt er. Was machst du mit dieser Nachricht? Jetzt weiß ich nicht, wie es zu Hause bei dir aussieht. Du weißt es und du weißt, wie es dir damit geht und ob du dem Bundespräsidenten das zumuten würdest oder nicht. Ich glaube aber, diese Nachricht würde was mit dir machen. Und sei es nur, dass du irgendwie in den Supermarkt fährst und so eine Koppenrad- und Wiese-Torte eingefroren kaufst, falls dann der Bundespräsident wirklich kommt, dass du die dann schnell rausholen könntest, um was da zu haben. Aber du räumst bestimmt auf, du putzt vielleicht die Fenster nochmal, du jätest das Unkraut im Garten. Du bereitest dich bestmöglich vor, damit das keine Blamage wird, wenn der Bundespräsident wirklich auf der Matte steht. Es macht was mit einem, zu wissen, aha, Besuch hat sich angekündigt, Termin steht nicht genau fest, aber ich bereite mich vor. Ich will wachsam sein. Ich will nicht, dass er mich auf dem linken Fuß erwischt, unerwartet. Und dann stehe ich da und muss mich irgendwie schämen, ja, so. Jesus, er hat sich jetzt hier in dieser Bibelstelle verglichen mit einem Dieb, der unerwartet kommt. Ist ja schon mal ein komisches Beispiel, weil Dieb ist ja negativ, ja. Jesus als Dieb ist irgendwie komisch. Aber dieses Beispiel hat nur einen Vergleichspunkt und das ist der Vergleichspunkt, nicht, dass er gekommen ist, um zu stehlen und so, das ist der Teufel, ne? Der ist gekommen, um zu stehlen, sondern der Vergleichspunkt ist hier nur, Jesus kommt und er wird wiederkommen, so plötzlich und unerwartet wie ein Dieb, der sich eben nicht anmeldet und sagt, an dem Tag komme ich. Sondern eher wie der Bundespräsident, ja, der sagt, ja, mal gucken, ich komme vorbei. Okay, das ist der Vergleichspunkt. Jesus kommt und er wird unerwartet und plötzlich kommen. Und deswegen sagt er, ist es gut, wenn wir wachsam sind und wenn wir nicht eingelullt sind in all dem, was uns sonst beschäftigt, sondern wenn wir innerlich eine Wachsamkeit haben und eine Vorbereitung haben auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt. Um ihn zu begegnen und dass wir nicht, wie soll ich sagen, dass wir nicht auch da auf dem falschen Fuß erwischt werden und denken, oh Hilfe, hätte ich gewusst, dass Jesus wiederkommt, dann hätte ich das und das noch machen müssen und machen wollen und machen sollen. Sondern, dass wir in der Haltung leben, Jesus hat seinen Besuch angekündigt, in nächster Zeit, er hat immer gesagt, ich komme bald wieder, bald kann man strecken, er kommt bald wieder und ich will vorbereitet sein. Ich will immer vorbereitet sein. Egal, wann er dann konkret kommt. Überwinder sind wachsam und schlafen nicht. Und haben diese Haltung der Vorbereitung in sich. Schieben dieses Thema, dass Jesus eines Tages wiederkommt, nicht in die ferne Zukunft und sagen, ach, dann kann ich mein Leben ordnen und sortieren, dann irgendwann, jetzt kann ich erstmal so leben, wie ich jetzt gerade will, sondern wissen, es ist immer eine Dringlichkeit da. Es ist immer, ich bin immer aufgerufen, mein Leben vor Gott in Ordnung zu halten. Immer. Ich muss bereit sein. der Bundespräsident könnte heute kommen, heute Nachmittag. Wärst du bereit? Bist du vorbereitet? Bist du wach? Bist du angezogen? Oder bist du nackt und müsstest dich schämen, wenn Jesus kommt? Wie vorbereitet bist du? Die Begegnung mit Jesus, die kann passieren, wenn er eines Tages wiederkommt. Die Begegnung mit Jesus kann auch passieren, wenn wir zu ihm gehen und wenn wir sterben und auf einmal sind wir da. Und dann ist auch die Frage, haben wir unser Leben sortiert? Hatten wir vielleicht die Möglichkeit, unser Leben vorher noch zu ändern? Oder bringen wir das Leben mit, was wir leben? Und meistens bringen wir das Leben mit, was wir gelebt haben. Vor 9 Tagen ist mein Schwiegervater gestorben. Plötzlich im Alter von 67 Jahren. Vor 4 Wochen war ich noch im Gottesdienst. Er hatte eine Krankheit, aber keinem war bewusst, dass er jetzt sterben würde. In der letzten Begegnung mit ihm, da hat er von seinem Sterben gesprochen. Hat er gesagt, also wenn ich jetzt sterben würde, wäre alles okay. Mit allen Beziehungen ist Frieden. Ich hatte ein gutes Leben, habe Gott erfahren und ich bin bereit zu sterben. Und 10 Tage später ist er nicht mehr aufgewacht aus einer Operation. Wie bereit sind wir? Wie bereit sind wir? Keiner von uns hat die Garantie, dass wir 80 oder 90 Jahre alt werden. Manche werden 67, manche werden 40, manche noch jünger. Wir wissen es alle nicht, aber leben wir vorbereitet, leben wir wachsam, leben wir so, dass wir Jesus begegnen könnten und dass alles okay wäre. Möchtest du ein Überwinder sein, dann lebe ein waches Leben mit Jesus. Offenbarung 14, 4 bis 5. Sie haben sich durch keinerlei Untreue dem Lamm gegenüber schuldig gemacht, sondern haben sich rein bewahrt wie eine Braut für ihren Bräutigam und folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Unter allen Menschen sind sie diejenigen, die freigekauft wurden und wie eine Erstlingsgabe Gott und dem Lamm geweiht sind. Über ihre Lippen ist nie eine Lüge gekommen. Es ist nichts an ihnen, was Tadel verdient. Noch eine andere Stelle aus demselben Kapitel, Vers 12. Hier ist die ganze Standhaftigkeit derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Die unbeirrbare Treue derer, die seine Gebote befolgen und auf Jesus vertrauen. Hier ist davon die Rede, dass Überwinderleute, siegreiche Leute, dass die nicht nur irgendwie wachsam sind, ja, und aufmerksam sind, was jetzt passiert und so, sondern dass sie eine Qualität in ihrem Leben mitbringen wollen, dass sie ein reines Leben führen wollen, wie es Jesus gefällt. Und dass sie sich anhand der Gebote orientieren wollen und sagen, hey, guck mal, das möchte Gott in seinem Wort von mir und ich orientiere mein Leben anhand von diesen Geboten und nicht, was ich jetzt gerade denke, empfinde und gerade möchte. Sondern sie haben eine Richtschnur, einen Maßstab in ihrem Leben. Davon ist hier die Rede. Sie sind angespornt, Gott zu dienen in einem heiligen Lebenswandel. Und hier wird das Bild gebraucht von einer Jungfrau, die sich für ihren Bräutigam aufbewahrt und die nicht schon vorher mit diversen anderen Männern ins Bett gegangen ist, sondern die ein reines Leben lebt. Und das ist der Vergleichspunkt für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, zu sagen, okay, ich möchte rein sein. Ich möchte mich nicht beflecken. Wenn ich weiß, dass da die Bibel etwas Sünde nennt, möchte ich damit nichts zu tun haben. Ich mache da nicht mit. So. Und diesen Lebenswandel mitzubringen. Reinheit als Treue zu den Geboten. Jetzt weiß ich, kann man an diesem Punkt ganz schnell unter so Verdammnis kommen, wo man denkt, okay, ja, wenn ich also Überwinder sein will, dann muss ich ein perfektes Leben leben, wo alles stimmt, ja, und wo kein Tadel zu finden ist und so weiter und so weiter. Und dann stellt man sein Leben irgendwie ins Licht und merkt, boah, ich bin ja gar nicht so gut. Ich schaffe das gar nicht so sehr. Wer kann dann überhaupt Überwinder sein? So dieses Denken. Und ich glaube, das wäre eine falsche Denkrichtung an diesem Punkt. Ich glaube, es geht eher so in die Richtung, dass diese Überwinder Leute sind, die sich mit ihrem ganzen Leben, mit ihrer ganzen Art zu leben, auch mit den dunklen Punkten ihres Lebens, ganz bewusst an Jesus klammern und sagen, Gott, ich möchte für dich leben und hier sind Punkte meines Lebens, da komme ich nicht mit klar, das will ich eigentlich nicht und ich falle da immer wieder auf die Nase. Vergib du mir und mach du mich rein durch dein Blut und verändere du mich und dann macht Jesus uns rein und dann zieht Jesus uns an mit einem weißen Kleid. Aus uns selbst heraus können wir das gar nicht. Da bringen wir die Klamotten mit, die wir haben und das Leben, was wir haben. Aber wir dürfen beschenkt werden von Jesus Christus. Und dann ist kein Tadel daran zu finden an unserem Leben. Das ist, glaube ich, der Punkt, um den es hier geht. Es geht darum, einen ehrlichen Umgang zu finden mit unserer Unvollkommenheit, mit unseren Flecken, mit unseren Versäumnissen, mit dem, was nicht stimmig ist in unserem Leben. Und nicht so zu tun, als ob uns das alles nicht tangiert und wir können das ja irgendwann in der fernen Zukunft noch aufräumen, wir haben ja noch genug Zeit, sondern dass wir uns ansprechen lassen vom Geist Gottes, wenn er uns anpiekst und wenn er seinen Finger auf Punkte unseres Lebens legt, wo er sagt, hey, komm damit ins Licht, ich möchte dir helfen, ich möchte dich verändern, ich möchte dir begegnen. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Überwinder leben ein reines Leben, wie es Gott gefällt, aber durch Gott, aus Gott heraus. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Die Überwinder vertrauen auf ihre Erlösung durch das Blut von Jesus Christus. Offenbarung 12, 10 bis 11. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Das hatten wir schon das Thema, ja? Bekennen, Zeugnis geben. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Hier geht's darum, und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes. Keiner von uns ist aus sich heraus siegreich in diesem geistlichen Kampf. Wir alle, wir könnten aus uns heraus überhaupt nichts bringen, aber wir dürfen mit Jesus Sieger sein, weil er den Sieg errungen hat. Und er hat überwunden und wir dürfen mit ihm überwinden. Alle Herausforderungen, alle Kämpfe, alle Mächte der Finsternis. Aber nur mit ihm, nur durch ihn. Und das Antichristliche, ja, was die Offenbarung aufzeigt, der Antichrist wird versuchen, die Christen wegzulenken von diesem Christus und alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das, was Jesus getan hat, dieses stellvertretende Opfer, das wird er den Christen madig machen, so dass es letztendlich kraftlos wird. Und wenn man sich manches anschaut, was in der Christenheit heute passiert und ja mal da und dorthin geht, dann stellt man fest, nicht überall ist das Geschehen um Jesus Christus, das Erlösungswerk, zentraler Mittelpunkt. Manchmal taucht es kaum auf. Und wenn es auftaucht, dann nicht als bedeutungsvoll für dich und für mich. Dieses Geschehen um Jesus Christus ist Dreh- und Angelpunkt. Und nur durch Jesus haben wir diesen Sieg in unserem Leben. Überwinder wollen ein reines Leben leben und die Gebote Gottes befolgen. Frag dich doch mal ganz persönlich, welches Gebot befolge ich zurzeit nicht? Und der eine oder andere, der mag jetzt denken, weiß ich gar nicht, da müsste ich jetzt irgendwie tief graben und so, dann musst du vielleicht gar nicht tief graben, lass das dann einfach, aber vielleicht bist du dir sehr wohl bewusst, ja stimmt, dieses eine Gebot oder dieses Gebot, das übertrete ich ganz bewusst, schon vielleicht seit langer Zeit und habe mich damit arrangiert und es kommt dir sofort hoch, dann solltest du daran was ändern. Dann solltest du das nicht einfach so weiter wegschieben und sagen, ach komm, wir haben damit nichts zu tun, sondern wir sind in diesem Kampf, wo wir uns positionieren in die eine oder andere Richtung und wo Gott uns herausfordert, Stellung zu beziehen. Das Neue Testament sagt, dass alle Gebote zusammengefasst sind in zwei Gebote, ja, dass wir Gott lieben sollen von ganzer Kraft, von unserem ganzen Sein, von unserer ganzen Stärke, die wir haben. Und dass wir Menschen lieben sollen wie uns selbst. So, und darin sind alle Gebote, gipfeln darin und sind darin mittendrin zu finden. Frag dich doch mal, wo liebe ich etwas anderes mehr als Gott? Was ist mir wichtiger als er? Was nimmt in meinem Denken und Handeln mehr Raum ein als Gott? Das ist wieder das Thema Anbetung, ja? Götzendienst, was ist wichtiger als Gott? Vielleicht sind da Punkte in deinem Leben, die da sehr präsent sind. Und auf der anderen Seite möchte ich dich fragen, wenn es um das Thema Beziehung zu Menschen geht, wie sieht es denn da aus? Welchen Menschen in meiner Umgebung will ich gar nicht lieben? Gibt es vielleicht sogar Menschen, die ich hasse? Gibt es Menschen, denen ich nicht vergeben möchte? Und warum kann ich ihnen oder will ich ihnen nicht vergeben? Und wenn du diese Fragen mal zulässt und sie dir stellst und da auch zu Antworten kommst, dann kann dich das auf eine heilsame Spur führen. Eine Spur der Veränderung und Wiederherstellung, die vielleicht auch schmerzhaft ist, aber wo Gott hineinwirken möchte, so dass du ein Überwinderleben führen kannst, wo klar ist, okay, du willst dich so orientieren, dass du Gottes Gebot befolgst, dass du Gott liebst und dass du Menschen liebst. Was steht dazwischen? Was hält dich davon ab? Und auch da mag man vielleicht nicht immer graben, ist da noch was und dann ganz verunsichert sein und so und jahrelang sich damit beschäftigen. Aber nimm dir doch einfach mal zu Hause eine halbe Stunde Zeit. Und wenn da was kommt, was vielleicht auch sehr präsent ist, dann bearbeite das. Und wenn da nichts kommt, dann hast du deinen Frieden. Dann wird der Heilige Geist dich leiten. Aber vielleicht sind es dann nicht diese Punkte, die dich betreffen. Überwinder, die ein kompromissloses Leben für Gott leben wollen, lassen sich immer wieder von Gott rufen. Das sind keine perfekten Menschen. Die leben kein vollkommenes Leben, aber sie sind umkehrbereit. Sie lassen Gottes Geist wirken an ihrem Leben. Sie sind sensibel, dass Gott in ihr Leben eingreifen darf. Sie sind nicht abgestumpft und dickfällig, dass wenn Gott kommt mit seinem Geist und redet, dass sie das gar nicht mehr wahrnehmen und greifen können und sagen, ach, ich höre nichts, ich nehme gar nichts wahr, das betrifft mich nicht, sondern den anderen. Gott wünscht sich, dass wir umkehrbereite Leute sind und dass wir nicht lange brauchen, dass wir ihm unser Leben offenbaren, hinhalten und ihn suchen. Die Kraft der Vergebung und der Erneuerung. Der letzte Punkt. Die Überwinder sind auf die Belohnung der Ewigkeit fokussiert. Offenbarung 21, fast ganz am Ende, Vers 7, dort steht, wer überwindet, wird dies erben. Und das ist letztendlich die Ewigkeit mit all dem, wie sie ausgemalt ist dort. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das heißt, Überwinder, sie haben eine Ewigkeit-Fokussierung, dass sie wissen, das, was hier auf der Erde ist und was wir gerade sehen, das ist nicht alles, sondern es kommt hinter diesem Leben, kommt eine Ewigkeit, wo Vollkommenheit ist. Ja, wo vollkommenes Leben ist, ewiges Leben, vollkommene Gesundheit, vollkommene Gerechtigkeit, da wo hier Ungerechtigkeit auf der Erde ist, vollkommene Liebe, vollkommene Beziehung mit Gott, vollkommener Friede, Vollkommenheit. Und all das wartet auf die, die überwinden. Und die Überwinder sehen aber schon mit im Glauben, dass das auf sie wartet, und sie richten ihr Leben danach aus und sie finden darin Ruhe und Frieden, dass dieser Zeitpunkt kommen wird, wo sie das erleben werden. Sie haben eine Ewigkeitsfokussierung. Ich glaube, wenn man diese Ewigkeitsfokussierung hat, dann lohnt sich auch aller Kampf im Hier und Jetzt, dass man Entscheidungen trifft, weil man weiß, es führt mich dahin. Es führt mich an das Ziel. Wenn ich mich heute positioniere, wenn ich mich heute Gott neu stelle, wenn ich heute mein Leben aufräume, wenn ich heute meine Prioritäten neu ordne, dann führt mich das hin zu dem Ziel Ewigkeit bei Gott in all der Fülle, in all der Vollkommenheit, wie wir sie hier lesen in der Offenbarung. Und ich glaube, uns fehlt manchmal diese Ewigkeitsperspektive, weil wir zu sehr erdfokussiert sind. Hier meinen wir, alles zu haben, aber wir haben hier nicht alles. Es gibt ein viel, viel mehr in der Zukunft, was auf uns wartet. Und dann lohnt es sich, dass wir Jesus bekennen, auch wenn andere lachen. Dann lohnt es sich, dass wir beten und glauben, dass wir festhalten, auch wenn manches schwer ist. Dann lohnt es sich, dass wir unsere Sünden bekennen, auch wenn das unseren eigenen Stolz tangiert und kaputt macht und es schmerzvoll ist. Dann lohnt sich so vieles, weil wir wissen, was ist das Ziel? Wo führt uns das Ganze hin? Ewigkeitsfokussierung bringt uns, glaube ich, auch in einen ganz neuen Mut, dass wir Dinge wagen, weil wir wissen, hey, es geht um alles. Es geht um alles. Da muss nicht jeder von uns nach Afrika gehen. Kann auch der eine oder andere, ja, oder kurzzeitig oder so. Aber es geht dann um kleine Entscheidungen, dass wir für Gott leben, dass wir das einzelne Gespräch suchen mit der einen Person, die gerade jetzt vor unserer Nase ist. Und dass wir nicht nur für uns leben. Dass wir das eine Gebet sprechen, was gerade jetzt gesprochen werden soll. Es geht um diese kleinen Entscheidungen des Lebens. Ewigkeitsfokussierung. Wie sehr lebst du mit dieser Ewigkeitsperspektive im Herzen? Dass es noch dieses viel, viel mehr gibt und dass die Vollkommenheit auf uns wartet. Winston Churchill, er hat in einer von seinen Reden davon gesprochen, ja, was ist das Ziel? Was ist das Ziel, worauf alles hinausläuft, jetzt in diesem weltlichen Kampf damals im Zweiten Weltkrieg, als er sein Volk letztendlich davon überzeugen musste, dass sie in den Kampf eintreten sollten. Und da hat er gesagt in dieser Rede, Sie fragen, was ist unser Ziel? Ich kann nur mit einem Wort antworten. Sieg. Sieg, egal was es kostet. Sieg, trotz allen Terrors. Sieg, ganz egal, wie lang und wie schwer der Weg auch sein wird. Denn ohne Sieg gibt es kein Überleben. Und diese Fokussiertheit auf diesen Sieg gegen das Nazi-Regime, das hat sie gepusht, das hat sie angefeuert, das hat sie zu enormen Opfern getrieben. Lass uns mal das zur Seite halten, stellen und auf unser geistliches Leben schauen, auf diesen geistlichen Kampf. Dieses Angetriebensein, auf das Ziel ausgerichtet zu sein, worum geht's eigentlich? Das schenkt uns Kraft für den Alltag. Das bringt uns in die Position, dass wir uns Gott stellen und dass wir Entscheidungen treffen und dass wir nicht Larifari leben, sondern dass wir sagen, Gott, komm, du mit deiner Kraft, komm und verändere du mich, komm und gib du mir Dringlichkeit ins Herz. Ich möchte nicht so weiterleben wie bisher. Weil man weiß, es geht letztendlich um den Sieg, es geht letztendlich um die Ewigkeit. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr für deine Gegenwart an diesem Ort. Du bist hier und jetzt da durch deinen Heiligen Geist. Aber du hast auch gesagt, dass du kommen wirst als der wiederkehrende Herr und Erlöser, als der Richter dieser Welt, als der, der alles zum Ende und zum Ziel führt. Danke dafür. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du der Sieger bist und dass wir den Sieg haben mit dir. Herr, aber du siehst auch uns, du siehst unseren persönlichen Kampf, du siehst unser Leben. Herr, und es ist vor dir ganz offen wie ein Buch, was du liest und was du kennst mehr als alle anderen und mehr als wir selbst dieses Buch kennen. Jesus, komm du hinein, durch deinen Heiligen Geist und rede du in unser Leben hinein. Rüttel du uns wach. Lass uns deine Einladung hören, dein Werben um uns. Halte uns deinen Spiegel vor Augen. Zeig uns, wo wir stehen und wie es mit uns bestellt ist. Jesus, wir haben diese Einladung gehört. Du wirst kommen und wir gehen zu dir. Sind wir bereit? Jesus, du weißt es. Mach uns das bewusst, wie bereit wir sind und was wir in unserem Leben ändern sollten, damit wir bereit und wach sind für dich. Geist Gottes, danke. Danke für dein Werben, danke für deine Kraft, danke für deine Gegenwart. Komm und begegne du uns an diesem Morgen. Nimm alle Dickhäutigkeit weg, nimm du alle Abgestumpftheit weg, Jesus, und lass uns sensibel werden für dich. Durchdringe du alle Abwehrmechanismen, die wir aufgebaut haben, dass wir vor dir sind wie Kinder, nackt und arm, und dass wir nichts zu bringen haben, aber dass wir dich haben und dass du derjenige bist, der für uns gestorben bist, dass du der Überwinder bist für uns. Komm und erneuere du uns. Komm und sprich du zu jedem Einzelnen das, was er hören soll. Tu dein Werk in unserer Mitte, ein Werk der Wiederherstellung, der Erneuerung, der ersten Liebe zu dir. Halleluja. In der Vorbereitung heute Morgen wurde ich erinnert an das Fußballspiel gestern Abend. Viele von euch werden es auch geschaut haben, wo es lange nicht gut aussah und alles war irgendwie verkorkst und man hat gedacht, okay, das ist jetzt hier das Ende und wir scheiden aus. Und dann in allerletzter Minute dieses eine Tor, was alles gedreht hat und was alles gewendet hat und was Hoffnung gemacht hat für das, was noch kommt in diesem Fußballturnier, wo es eigentlich um überhaupt nichts geht. Und ich musste dran denken, dass Jesus viel, viel stärker und viel, viel größer und mächtiger ist als irgend so ein Fußballspieler, der irgendein Tor schießt und so ein Fußballspiel drehen kann. Gott hat die Macht und die Kraft, dein Leben zu wenden. In einem Moment, mit einem Wort aus seinem Mund, kann er deinem Lebensspiel eine komplette Wende geben, sodass Hoffnung hineinkommt und dass die Perspektive eine ganz andere ist, als die, wie es bisher gelaufen ist in deinem Leben, wo alles nicht geklappt hat, wo die Pässe nicht angekommen sind, wo du nur den Pfosten getroffen hast. Jesus, er kann Tore schießen in deinem Leben und er kann dir zu deinem Sieg verhelfen. Die Frage ist, ob du ihn heranlässt, ob du ihn spielen lässt, ob er der Regisseur auf dem Spielfeld sein darf oder ob du es weiter versuchen und probieren willst. Ich möchte dich einladen, wenn du dich neu stellen willst, bist vielleicht schon lange mit Gott unterwegs, keine Ahnung, aber du sagst, heute möchte ich einen Neuanfang machen. Heute möchte ich Gott neu mein Leben hinhalten, dass er hineinwirken kann, wie es ihm gefällt. Ich brauche seine Kraft. Wenn du das möchtest, diesen Neuanfang zu erbitten von Jesus, dann heb deine Hand da, wo du bist und dann zeig dich Jesus und sag, hier bin ich, hier bin ich. Schreib du mit mir deine Geschichte. Meine Geschichte, die ist nur verkorkst. Komm, sei mutig und lass dich rufen. Halleluja. Jesus, und ich bete für all diejenigen, die diese Entscheidung jetzt getroffen haben und sagen, jawohl, Jesus, so ist es. Dreh du mein Leben. Ich bete, dass du es tust, Herr, dass du kommst mit deiner Gegenwart, mit deiner Heiligkeit, dass du kommst und alles durchdringst und dass du das Leben aufräumst und sortierst, dass es ein waches Leben ist, ein Leben geführt in der Erwartung, dass du kommst, dass da ein Kampf ist, den es zu kämpfen gilt, dass wir für dich leben sollen, Jesus. Komm und wirke du ein Neues durch deinen Heiligen Geist. Halleluja. Komm und beschenke du mit deiner Gegenwart. Jesus, wir strecken uns aus nach dir. Wir brauchen dich und wir suchen dich, Herr. Und wenn wir dich jetzt anbeten, dann bete ich, Herr, dass du uns begegnest, dass du redest, so wie jeder Einzelne es braucht. Halleluja.